Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcast. Ich freue mich sehr. Wir haben heute wieder einen spannenden Interviewpartner und ich begrüße dort Karim Albersch. Hallo Karim. Ich freue mich. Ich stelle dich mal kurz vor, was ich da so fand auf deiner Seite. Wir kennen uns ja schon länger vom Sehen auf alle Fälle. Heute bist du als Mindset-Spezialist tätig, Business-Querdenker und Meditationslehrer. Deine Leidenschaft gilt eben dem Vorgehen, die zu mehr Präsenz, Klarheit und Umsetzungskraft führen. Und du bist davon überzeugt, dass die richtige Einstellung eben zu Dynamik im Unternehmen führt und arbeitest auf alle Ebenen, gestärkt sie dir Persönlichkeit und den Fähigkeiten. Dann hast du so Werte, die für dich wichtig sind, wie sinnvoll, funktional, praxisorientiert, nachhaltig und ethisch und die eben für dich die Grundlage für den richtigen Business Spirit darstellen. Darüber werden wir uns auch unterhalten. Du hilfst einerseits Führungskräften, Unternehmen und Privatpersonen, dass sie eben zu mehr Klarheit bekommen, Energie und Umsetzungskraft. Da habe ich gehört, es gibt, die Welt leidet nicht an Ideen oder guten Ideen, sondern an Umsetzungskraft. Ja. Und es geht darum, dass das Leben wieder voller Bedeutung und Sinn sein kann. Du bist da sehr intensiv in den Ausbildungen, was dich da betrifft, mit dem Mentaltraining, Meditation. Da bist du seit 12 Jahren eben immer wieder in Ausbildungen und kennst dich da aus, ja, wie der menschliche Geist so funktioniert. Was hast du geschrieben? Mittlerweile über 10.000 Stunden Meditation und Self-Awareness-Training. Da schauen wir uns auch noch an, was das bedeutet, Self-Awareness-Training. Ja. Ja, und wenn das noch weitergeht, weiterhin so interessant bleibt, wirst du noch viele, viele Stunden da und verbringen und regelmäßig Praxis das alles vertiefen. Also du bist so wirklich ein Spezialist, was die Meditation betrifft, den Mindset und die Präsenz. Karim, steigen wir da mal ein. Also zunächst mal zum Teil ein paar Persönliches, um kurz den Weg aufzuzeigen, wie du eben dort hingekommen bist, wo du heute bist. Jetzt sag mal, wo bist du auf die Welt gekommen? Was war es im Elternhaus und was hast du da mitgenommen oder mitnehmen können? Nehmen wir das mal so als Einstiegsfrage, Karim.
Ja, sehr gerne. Ich bin in Münsterlingen geboren, am Bodensee.
Okay.
Mein Vater und meine Mutter, die hatten sich vorhin in Italien kennengelernt. Mein Vater ist aus Jordanien. Und das ist der arabische Teil in mir, da kommt auch der Name her. Meine Mutter Schweizerin. Und nach 3 Monaten Aufenthalt in der Schweiz bin ich dann 2 Jahre nach Jordanien gegangen, habe dann Kulturaufenthalt gemacht, dann 5 Jahre Deutschland, Sprachaufenthalt. Für die Schule bin ich in die Schweiz gekommen. Und meine Eltern habe ich jeweils mitgenommen. was ich mitgenommen habe aus dem Elternhaus, war durch diese verschiedenen Kulturen, dass jede Kultur halt so ihr ganz eigenes, die eigenen Regeln hat und dass jede Kultur, alle Menschen in allen Kulturen, die wollen immer alle das Gleiche, die wollen Frieden haben, die wollen gute Beziehungen haben, die wollen einen guten Job haben. Und das, was sich dann unterscheidet, ist, wie man das umsetzt. Ja.
Dann bist du da weitergegangen und ich habe da gesehen, du bist an der ETH in Zürich, hast du studiert Lebensmittelwissenschaft. Was hast du da mitgenommen für dein späteres Berufsleben?
Das präzise Arbeiten, also gerade so das Arbeiten mit These und Antithese, dass man nicht alles glaubt, was einem aufgetischt wird. Ich habe es dann irgendwann gemerkt, auch in der Selbstständigkeit, da gibt es so viel Gedankenmüll, der verbreitet wird, der überhaupt nicht stimmt, auch im Marketing, im Verkauf, um etwas aufzubauen. Aber dann auch in der Meditation, da gibt es sehr viele Mindset-Geschichten, da gibt es sehr viele Themen, die sind sehr unpräzise formuliert. Mhm. Und da hat es mir geholfen, wirklich also die Präzision reinzubringen, nicht alles einfach zu glauben, sondern konstant zu hinterfragen und dann halt auf andere Ansätze zu kommen für die gute Umsetzung.
Okay, das heißt auch so systematisches Vorgehen, oder?
Genau.
Quasi, ja, so wissenschaftliches Vorgehen dann auch in dem Sinne, ja.
Genau, aber das Ja, also für mich waren die zwei Sachen nie wirklich unterschiedlich. Es gibt zwar dann so der Bereich von Mindset, Meditation und Co. Und dann gibt es die Naturwissenschaft. Für mich ist das sehr ähnlich, einfach andere Ebenen. Aber
Ja.
das ist nämlich kein Ausschlusskriterium, sondern es ergänzt sich wunderbar gegenseitig.
Okay, dann war der Einstieg ins Berufsleben und du warst unter anderem Leiter der Qualitätssicherung in der Lebensmittelindustrie. Und da habe ich gesehen, ja, Umsetzung der ISO-Normen, dann hast du IFS-Zertifizierung mit Bestmarke 95 erreicht. Ja. Was war denn da so prägend für dich?
Es war mein erster, sage ich mal, richtiger großer Beruf nach dem Studium. Ich war völlig unqualifiziert, aber weil ich eigentlich 5 Jahre Berufserfahrung hätte mitbringen sollen, die waren aber nicht da.
Okay.
Was ich da gemerkt habe, war, wie wichtig die gute Kommunikation ist. Weil ich bin von Anfang an, hatten wir uns da ein bisschen missverstanden mit Entwicklung im Unternehmen. Ich dachte so, okay, innerhalb von einem Jahr bauen wir das Ding um. Der Betriebsleiter hat so in 10 Jahren gedacht.
Okay. Gab es einen, der auch in Jahrhunderten gedacht hatte?
Ja, genau. Und das sind einfach, wenn man dann andere auch Mindsets hat. Also viele haben damals nach Veränderung gerufen.
Ja.
Da habe ich mich drum gekümmert, geschaut, das kann man machen, aber umgesetzt wurde es dann doch nicht. Oder dann, wo es dann konkret darum ging, das Jammerleiden zu reduzieren, war es dann doch nicht so attraktiv. Da hat man
Ja.
dann der eine oder andere gerne weitergelitten. Was ich auch gemerkt habe, ist halt, wie unterschiedlich Menschen funktionieren. Und dass, wenn es keine einheitliche Ausrichtung gibt in einem Unternehmen,
Ja.
dass es dann zu Reibungsverlusten kommen kann oder eigentlich immer zu Reibungsverlusten kommt, völlig unnötigerweise. Und ja.
Wann, sagen wir, wenn ich dich so höre, das so der ist die Samen für deine heutige Tätigkeit, also dass du das da so beobachtet hast.
Ich glaube, also jede Station, die ich zurückverfolge
Ja.
und Steve Jobs hat mir das auch mal gehört, also im Nachhinein, wenn man die ganzen Punkte verbindet, dann sieht man den Weg.
Ja.
Mir ging es da gleich, weil ich von außen sehr viel verschiedene Sachen gemacht habe, die sich widersprechen. Für mich war es immer nur der nächste sinnvolle Schritt. Und gerade als Leiter Qualitätssicherung, also was ich da zum Beispiel gelernt habe, war, wie kann ich effizient arbeiten, weil das war ein Betrieb, die hatten gerade 100 Leute entlassen. Ich war einer der 9, der dazugekommen ist. Wir hatten eine 5 Wochen Übergangsfrist und ich war heillos überfordert. Also ich habe morgens um 5:45 angefangen zu arbeiten, war abends um 18, 19 Uhr fertig. Und irgendwann habe ich halt die Mindset-Tools so eingesetzt, dass ich effizienter und schneller war. Und so nach ein paar Tagen, wo ich es dann angefangen hatte zu trainieren, war es dann so, dass ich abends um 17 Uhr aus dem Unternehmen raus bin und ich
Ja.
hatte alles erledigt. Und da habe ich dann gemerkt, wow, diese Tools sind extrem hilfreich, wenn man weiß, wie man sie korrekt einsetzen kann.
Kannst du gerade mal eines dieser Tools beschreiben, das dir geholfen hat, zum Beispiel die Arbeitslast zu reduzieren?
Ja, also das eine war die Technik des Visualisierens.
Ja.
Habe ich mir am Morgen, ich bin mit dem Zug und Bus bin ich zur Arbeit gefahren, habe ich mir 5 Minuten lang vorgestellt, wie ich abends um 17 Uhr aus dem Unternehmen rausgehe und ich denke dabei, wow, so cool, ich war heute mega effizient, das war viel leichter als gedacht. Ich habe zusätzlich mir vorgestellt, wie ich sehr viel Energie habe, wie es mir gut geht, wie ich beschwingt bin, wie ich die warmen Sonnenstrahlen auf dem Gesicht spüre, also so lebendig wie möglich. Und dadurch gaukelt man dem Unterbewusstsein vor, das ist der Normalzustand. Und interessanterweise an dem Tag, ich habe mich weniger ablenken lassen, ich war
Okay.
viel fokussierter und dadurch habe ich das Gleiche in kürzerer Zeit geschafft. Wo ich vielleicht vorher so eine Viertelstunde überlegt habe, wie setze ich das um oder wie schreibe ich jetzt diese Mail, habe ich 5 Minuten gebraucht, weil einfach viel mehr Klarheit da war von vornherein. Weil das Unterbewusstsein mitgeholfen hat, auf dieses Ziel zu arbeiten. Ja, um 17 Uhr geht man raus und man fühlt sich gut.
Das ist
Und ich.
quasi, wie so ein magnetischer Nordpol, wo du dich dann ausgerichtet hast, oder? Also wie
Genau.
so eine Orientierung, ja.
Genau, das ist die Kraft der Intention. Also man muss das natürlich auch wollen. Und je klarer diese eigene Absicht ist, was man will, und das dann mit halt mit Visualisierungen, mit Bildern und mit Erlebnissen verknüpft, desto besser wird, das erreicht.
Aha. Jetzt hast du vom Visuellen gesprochen. Inwieweit spielt dann das Gefühl dann auch eine Rolle? Funktioniert es dann auch vom Visuellen ins Gefühl rein oder ist es eher abgekoppelt?
Nee, also wenn du das abkoppeln kannst, ja. Dann ist das eine ganz hohe Schule, weil das kann fast niemand. Das können relativ wenig Leute wirklich visuell von emotional abkoppeln. Ja. Wichtig ist, dass man sich da zuerst in einen guten emotionalen Zustand begibt. Ja. Also ich habe dann die Meditation genutzt mit verschiedenen Übungen, um mehr Klarheit zu haben, um mich leicht, um mich gut zu fühlen und habe dann visualisiert. Und beim Visualisieren geht es wirklich darum, einerseits diese Bilder zu sehen, also wie einen Film zu sehen, einen Abschnitt, aber auch natürlich das Gefühl dazu. Weil ich muss mich leicht fühlen und ich will mich leicht fühlen, unenergetisiert, unfreudig und überrascht. Also so dieses Gefühl, wow, ich habe heute alles geschafft, es ist 17 und ich kann schon raus, ist ja genial. Und das impliziert auch, dass man gar nicht so genau weiß, wie man zum Ziel kommt, aber irgendwie wurde es möglich. Und dann können natürlich auch die Intuition besser arbeiten, die Präsenz. Man muss alles vom Verstand her planen, sondern geht auch mehr in einen Flow rein, aber der halt von Effizienz geprägt ist.
Hast du das dann während des Tages wiederholt? Also das beschrieben, du hast bei der Fahrt zur Arbeit gemacht, ja, also diese Visualisierung, wie das am Ende auskam und wie schaut es während des Tages aus? Was hast du da noch gemacht?
Habe ich während des Tages mich natürlich immer wieder daran erinnert, weil ich wollte um 17 Uhr raus, ich wollte Privatleben haben. Okay. Aber dadurch, dass ich halt am Morgen so einen starken Anker gesetzt habe, ja, ging es auch leicht zu sagen, okay, soll ich jetzt, sagen wir mal, rumlümmeln oder kommt so eine Kraft, du sagst, nee, Fokus. Mhm. Weil ich habe es natürlich nicht jeden Tag gemacht. Manchmal ist man faul oder ich war zu lange im Ausgang, dann musste ich schlafen auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Und das waren dann Tage, wo ich länger gebraucht habe, wo ich auch zwischendurch Zeiten hatte, wo ich halt nicht klar war, nicht effizient war. Und ja, da habe ich dann wirklich realisiert, im Verlauf der Zeit setze ich die Tools ein, ist es einfacher, weil über den ganzen Tag hinweg ich halt auch fokussierte Arbeit auf ein bestimmtes Ziel hin.
Aha. Okay, da sind wir schon etwas in die Tiefe gegangen. Wir machen einen letzten Punkt bei deinem persönlichen Lebenslauf. Und zwar warst du als Schweizer Offizier im Kosovo, und zwar im Rahmen dieser Friedensförderung, hast dort internationale Führungserfahrung gesammelt. Und da habe ich gefragt, wie sieht denn sowas aus? Also ich war selber nicht beim Militär und kann mir das nicht schwer vorstellen, eine internationale Gruppe. Wie läuft denn da so ein Tag ab? Und dann auch das, was hast du da mitnehmen können?
Also es war sehr unterschiedlich. Es war so jeweils 3 Tage Campbewachung, Patrouillen und Überwachung von einem Gebiet. Mhm. Es sieht so aus, dass wir waren Österreichern und Deutschen unterstellt. Also mein Vorgesetzter war ein deutscher Kompaniekommandant und der das Camp Casablanca geleitet hat, das war ein Österreicher. Und es ist halt, man merkt, spannend, man sieht, wie unterschiedlich die Mindset sind. Also wenn jemand in der österreichischen Armee, zum Beispiel gerade die Soldaten, das sind teilweise Leute, die haben sonst keinen Job bekommen und sind jetzt in der Armee und da merkst du, die sind jetzt nicht so fit, weil wir Schweizer, wir haben alle einen richtigen Beruf, ja, und waren noch in der Armee. Das heißt, also die kognitive Aufnahmefähigkeit, die Denkprozesse, die waren wesentlich höher. Das war interessant zu sehen.
Ui, das ist spannend.
Was für mich auch sehr interessant war zu sehen, ist, wie unterschiedlich die Kulturen sind. Also in der Schweiz, wir haben eine Ausbildungsarmee und das habe ich zu spüren bekommen, weil in der Schweiz, da wurde ich immer hoch gelobt und ich hatte so sehr gute Referenzen, aber ich war halt nicht Einsatz erprobt. Und wenn du im Einsatz bist und Menschen führen musst, das ist was ganz anderes als in einer Ausbildungsarmee. Und da habe ich echt gemerkt, wie groß der Unterschied ist von, was heißt eigentlich führen?
Ja.
Und da habe ich gemerkt, wie die Unterschiede sind. Okay, führe ich, weil ich einen Bildungsauftrag habe oder führe ich, weil ich einen Einsatzauftrag habe? Und da habe ich mich erst so langsam dann eingetunt zu verstehen, okay, was brauchen eigentlich die Männer, um sich gut zu fühlen? Und, wie kann ich connecten? Das sind Sachen, die habe ich da erst dann langsam gelernt.
Wie viele Männer hattest du da zu führen?
Ein Zug, das idealerweise wären wir uns 30 gewesen, mhm. aber wir hatten meistens so 20 oder 22, da hatten wir noch logistische Probleme hinten dran, Schlafenszeiten, Bewachungszeiten, zu wenig Männer, zu wenig Material, also eigentlich konstant im zu wenig zu führen und dann trotzdem die Motivation und den Auftrag aufrechtzuerhalten. Das war schon tough, aber irgendwie auch gut, aber man merkt, es geht trotzdem.
Wie lange warst du dann in dem Einsatz?
Ich war 3 Monate im Einsatz.
3 Monate, okay, ja. So, und da nochmal, du hast jetzt einerseits Erkenntnisse mitgenommen, was die verschiedenen Mindsets betrifft. Hast du noch was mitgenommen, was die Führung betrifft zum Beispiel oder sonst was?
Also alle Führungsfehler, die ich gemacht habe, die habe ich mitgenommen.
Okay.
Zum Beispiel, ich habe viel zu wenig delegiert. Ich dachte, meine Männer sind zu hoch belastet. Ich muss möglichst viel selbst machen, um sie zu entlasten.
Ja.
Als Folge davon hatte ich eine 70, 80-Stunden-Woche. Das war nicht wirklich intelligent.
Aha.
Ich habe auch gemerkt, dass man halt, wenn man führt, den Menschen sehr gut verstehen muss. Dass man sich Zeit nehmen muss, um den Menschen zu verstehen, seine Probleme zu verstehen. Um damit besser umgehen zu können, wo der eigentlich steht, dass er sich auch verstanden fühlt.
Aha.
Etwas, was ich auch mitgenommen hatte, war, ich hatte damals kein einziges Tool aus dem Bereich Mindset, Mentaltraining, was mir geholfen hätte, den Stress abzubauen.
Hey, okay.
Und ich habe diesen Einsatz während des Studiums gemacht, so zwischen Bachelor und Master.
Aha.
Und mich hat im Nachhinein habe ich dann gemerkt, wie schwierig das ist, wenn man kein einziges Tool hat, um wirklich Stress loszulassen, um die eigene Mitte zu finden.
Mhm.
Wie kann ich als Führungsperson für jemanden da sein, wenn ich selbst schon emotional, mental überfrachtet bin? Und jetzt muss ich mir noch anhören, wie es dem anderen geht und dem vielleicht helfen, habe vielleicht aber gar nicht den eigenen Raum dafür. Und dann den eigenen Raum zu schaffen, also wenn man sich in einem Umfeld befindet, wo so viel auch Bedrohung,
ja.
Man lebt in einer konstanten Bedrohung, die da ist, da muss man schon damit umgehen können. Und das war schwieriger, als ich gedacht habe.
Mhm.
Ja. Ich habe das alles relativ gut verarbeitet, habe danach mit Mentaltraining und Co. angefangen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, die kommen nicht mehr zurück, ja, weil die vom Mindset her wie gefangen bleiben. Und das habe ich beobachtet. Es gab Leute, die gingen immer wieder in den Kosovo, die haben hier in der Schweiz keinen Anschluss mehr gefunden. Und das, obwohl kein Schusswechsel, keine richtig krasse Situation oder irgendetwas, mhm. nichts.
Aber ist es dann der Kick, den sie dann haben, durch die ständige Bedrohung, die dort war? Oder fast eine. Ein Grund, warum die dann immer wieder zurückgehen?
Es ist kein Kick.
Ja.
Weil ein Kick wäre kurzfristig ein Adrenalin-Flash. Es ist mehr, man hat keinen Andock mehr. Du warst in einer Bedrohung. Ich muss so sagen, das ganze Energiefeld zieht sich zusammen. Man fängt an, innerlich gewisse Sachen abzugeben, abzuschneiden. Und wenn du dann in der Schweiz bist, dann ist ein Teil von dir immer noch da und hat diese gleichen Gefühle, mhm. Lebt auch in der Schweiz noch in einer Bedrohung. Ich habe das damals gelernt, also gemerkt, ich hatte Angst, über eine Wiese zu gehen in der Schweiz, weil im Kosovo, da waren viele Minen und nicht explodierte Bomben. Wir durften keine Wiesen betreten oder keine Wälder.
Mhm.
Und ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, viele haben diese Angst mitgenommen in die Schweiz und hatten Mühe, in der Schweiz, an dem Ort, wo sie gewohnt haben, über eine Wiese zu gehen. Und wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme und natürlich auf alles andere drüberlege, dann ist es ein emotionaler Status. Man kann wie nicht über den eigenen Schatten springen.
Also das wird dann Betreuung bedeuten in der Schweiz, also wenn man dann wieder zurück ist als...
Das war einer meiner ganz großen Kritikpunkte, dass es keine gute Nachbetreuung gibt. Es gibt kein wirkliches Debriefing.
Ja.
Ich hatte es dann sogar mal angeboten, einen Vortrag drüber zu machen, wurde abgelehnt. Da habe ich gemerkt, so, okay, Schweizer Armee, grundsätzlich mag ich euch ja, aber die dann da verantwortlich waren, das fand ich dann schon krass, wie da eine Ignoranz herrscht.
Ja.
Von wegen, nee, lass mal sein oder ist nicht so wichtig, das macht jeder selbst oder wird es selbstverantwortlich und so. Und da gibt es so, so Glaubenssätze oder Gedankengänge, die halt gar nicht daran interessiert sind, da einen Schritt weiter zu gehen und mehr zu denken. Und da habe ich halt gemerkt, auch von der Schweiz, man kann schon sagen, man sei interessiert an den Erfahrungen aus Ausland einsetzen. Aber da hat von mir aus die Führung versagt. Ich habe auch mal einen Brigadier angeschrieben. Ich würde gerne mein Wissen teilen. War nicht interessant. Und da habe ich dann gemerkt, okay, Jungs, schade.
Okay, Karim, also ganz spannender Teil auch. Jetzt schauen wir heute zu heute und du bist jetzt als Mindset-Spezialist, Business-Querdenker und eben Meditationslehrer tätig. Wie hat sich das entwickelt oder wie kam es dazu?
Ich habe immer das gemacht, was mich interessiert hat. Während dem Studium habe ich angefangen, also ich hatte eine Krise im Studium, da habe ich angefangen mit Mentaltraining. Das hat mir sehr gut getan. Das war Schritt 1, das ist eine Frage. Also, ich dachte, das ist gerade eine Frage, okay. Und dann war es so, dass ich durch das Mindset-Training konnte ich mit meiner Diplomarbeit eine Gesetzesänderung erwirken, weil ich die Tools genutzt habe, um gute Entscheidungen zu treffen. Mir war wichtig, dass ich etwas bewegen kann.
Okay.
Arbeit und habe dann das Thema intuitiv ausgewählt. Das war die Transfettsäure-Geschichte, dass wenn man aus Öl Margarine macht zum Beispiel, dass da keine Transfettsäuren entstehen. Die Werte waren zu hoch und das hat dazu geführt, dass das Bundesamt für Gesundheit einen neuen Gesetzesartikel verfasst hat. Und das war für mich phänomenal zu sehen, wow, das funktioniert.
Okay, ja.
Ich habe dann Freunden erzählt, was ich mache. Die konnten das auf einmal verstehen und umsetzen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, wow, ich habe ein Talent, das weiterzugeben, so zu erklären, dass man es versteht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich im Bereich Mindset mich immer weiterentwickelt habe, auch konstant geforscht habe. Und dann kam alles dazu mit, wie ist es denn im Business? Okay, da gibt es auch viele falsche Gedankengänge und dann kam die Meditation dazu, wo ich dann gemerkt habe, wow, das tut richtig gut und so Schritt für Schritt.
Ja, jetzt zwei Punkte. Der eine ist, dass du hast dich intuitiv für das Thema entschieden, also was du gerade, wo du deine Arbeit darüber geschrieben hast. Warum sollte man sich auf die Intuition verlassen? Kann die nicht einen auch täuschen?
Nein, die Intuition ist immer sehr klar.
Ja.
Die Intuition wird oft mit dem Bauchgefühl verwechselt. Also viele sagen, Intuition gleich Bauchgefühl. Das ist trügerisch, weil irgendein Gefühl im Bauch ist nicht unbedingt Intuition, weil Intuition ist primär formloses Wissen. Du weißt es einfach, ohne dass du vielleicht einen direkten Zusammenhang hast oder dass du weißt, wie es sein sollte. Ein Gefühl im Bauch oder Intuition kann sich so manifestieren, dass man es als Bauchgefühl wahrnimmt. Ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen, die da sagen, ich verlasse mich auf meinen Bauch. Wenn ich dann frage, wie machst du das, weiß es keiner. Und das hat dann dazu geführt, dass ich Intuition mehr untersucht habe. Und Intuition ist jenseits vom Unterbewusstsein. Also das Unterbewusstsein ist der Ort, wo du Gedanken und Gefühle hast. Die Intuition ist jenseits davon, die kommt aus deiner Präsenz. Das heißt, wenn du sehr klar bist in dir drin, wenn du auch weißt, was du erreichen willst, dann gibt dir die Intuition Hinweise, was so der nächste Schritt ist, was man tun soll. In meinem Fall bei der Arbeit ging es dann darum, ich wollte etwas grundsätzlich verändern, eine gute Arbeit schreiben in der Lebensmittelwissenschaft. Und da hatte ich dann zwei Themen zur Auswahl. Grüntee-Extrakte, um zu schauen, ob die funktionieren, wissenschaftliche Studie. Das andere war Transfettsäuren. Aha. Mein Herz war beim Grüntee. Transfettsäuren fand ich langweilig.
Okay.
Und ich habe dann halt die Tools genutzt und gemerkt, im Bereich Transfettsäuren ist viel mehr Energie drin. Da hat die Intuition, also gibt es dann verschiedene Tools, wo man herausfinden kann, wo ist das größere Potenzial. Und da war das viel größere Potenzial und beim Grüntee eben nicht. Da habe ich realisiert, okay, da gibt es eine Ebene von Gedanken, es gibt eine Ebene von Gefühlen. wenn ich mich nicht davon lösen kann, um zu prüfen, ja, was ist denn Realität, dann werde ich immer das machen, was ich gerade so emotional gut finde. Und das ist aber keine Intuition.
Okay, das ist also ganz wichtig zu unterscheiden. Habe ich da ein Bauchgefühl oder ist es wirklich die Intuition, die sich dann auch im Bauchgefühl äußern kann, aber nicht muss? Ja.
Genau. Es braucht etwas Training. Also es ist ja nicht so, dass man das dann einfach so einmal erklärt und kann.
Ja.
Aber ich glaube, dieser Unterschied ist ganz wichtig hervorzuheben, weil vielen ist die Intuition ungeheuer. Die sagen dann, ja, kann ich was falsch machen? Und das ist doch trügerisch. So, nein, die ist immer sehr, sehr klar. Die Frage ist, bist du in dir so klar und ruhig, dass du das wahrnehmen kannst?
Okay. In der Richtung weiter, was bringt Meditieren? Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich selber immer so nein, okay, wenn ich meditiere, oh, das dauert eine kurze Zeit, dann schlafe ich ein. Und dann hast du es im Vorgespräch gesagt, da läuft irgendwas nicht richtig. Erklär mich mal, wie ist das? Was bringt Meditieren und was würde da bei mir nicht so optimal funktionieren?
Gegenfrage, legst du dich hin beim Meditieren?
Ja, meistens.
Okay, ja. Das ist halt der Fehler Nummer eins. Eine Meditation machst du nie im Liegen. Das ist der größte Fehler, den alle machen.
Okay.
Sich hinzulegen, das ist eine Tiefenentspannung. Und bei der Tiefenentspannung,
ja,
da schläft man tendenziell ein, außer du bist gerade sehr präsent. Mhm. Die Meditation, da setzt du dich aufrecht hin. Damit dein Energiesystem entsprechend gut arbeiten kann, dass du eine Präsenz bekommst. Du kannst es vergleichen wie mit dem Essen. Im Essen, also wenn du dich hinlegst und versuchst zu essen, das geht nicht so richtig. Wenn du dich hinsetzt, ist es viel einfacher. Das Gleiche ist mit der Meditation. Dein ganzes System arbeitet anders. Und Meditation ist für mich die eierlegende Wollmilchsau, weil man mit sehr wenig Aufwand, so 15 bis 20 Minuten pro Tag, einen enormen Vorteil hat, dass ich habe Führungskräfte, Unternehmer, die sagen, wenn ich morgens mir die Zeit nehme, der ganze Tag hat eine andere Kraft.
Okay, ja. Sehr gut. Also, Ludwig, übe mal im Sitzen.
Ja. Gut. Also man kann auch bei mir auf der Homepage was runterladen, da erkläre ich noch ein paar Sachen mehr dazu.
Ja.
Einfach weil es gibt so viele Vorgehensweisen in der Meditation. Also ich habe über 500 Techniken kennengelernt die letzten Jahre.
500 Techniken zum Meditieren?
Ja, weil es ist nicht nur achte auf den Atem, sei im Jetzt und sei präsent. Also wenn man diese drei Sachen kann, komplett vergessen, weil auf den Atem machen geht etwa vielleicht 10, 20 Sekunden gut, dann stört der erste Gedanke und dann bist du nicht mehr im Hier und Jetzt, dann regst du dich drüber auf und futsch. Also es stimmt, das funktioniert, aber das ist mehr für jemanden, der schon weiß, sehr genau weiß, was er zu tun hat. Und wenn du aber so am Anfang bist oder eine On-Off-Beziehung mit Meditation hast, dann gibt es schon Tools, die präziser funktionieren.
Okay, die finden wir dann auf deiner, also zumindest mal zum Einstieg, ja, ein paar Dokumente dazu und sonst gibt es ja dann Workshops mit dir.
Genau.
Und da hast du, ich meine, in der Richtung auch was gemacht, vom Januar 2019, das ist eine Indienreise, ich vermute, da war Meditation mit dabei. Was waren da für Menschen, worum ging es dir und den anderen?
Ja, die Indienreise, die haben wir angeboten, weil ich selbst mehrfach in Südindien war, einmal in Nordindien. Mhm. Und es gibt da sehr schöne Kraftorte. Und das ist auch eine Kultur, also da gibt es Tempel, die sind über 2000 Jahre alt. Es ist halt sehr beeindruckend zu sehen, dass wenn man mit einer gewissen Kraft und Intensität sich um die geistige Ebene kümmert, dass das Einfluss auf Materie hat, weil es wirklich seit 2000 Jahren ist da ein Tempel in der, hier, wir haben keine so alten Gebäude, wir haben die Berge, die sind noch älter, das haben sie in Indien aber auch, so von Menschenhand gemacht in dieser Präzision und dann so zum Meditieren, Kraft zu tanken, loszulassen, ist einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
Wunderbar. Kommen wir noch zum Schweizer Querdenkertag, den du da initiiert hast. Du setzt es auch um. Wie kam es da drauf und wie sieht jetzt gerade die aktuelle Situation aus?
Ja. Ich habe den Querdenkertag ins Leben gerufen, weil ich wollte unbedingt einen Redner hören. Der war aber ziemlich teuer und ich dachte mir dann, hey, es gibt auch viele andere Selbstständige, die wollen auch vorwärts kommen. Ich mache einen Tag. Und das war übrigens eine intuitive Eingebung, dass ich das machen soll, dass es eine gute Idee wäre.
Okay.
Und ich habe das dann umgesetzt. Zuerst hieß es einfach nur Querdenkertag. Dann sagte mir jemand, Carmen, was ist denn Schweizer Querdenker? Das ist eine geile Idee. Da wäre ich dann von alleine drauf gekommen. Und mir ging es immer darum, halt wirklich sehr, sehr gute Referenten auszuwählen und halt auch das Thema Kongress quer zu denken. Also mein Ziel war, so günstig wie möglich ein Ticket zu machen, aber so hochwertig wie möglich als Kongress. Das heißt, Nummer eins war da für mich die Vermittlung von der Bühne runter. Das hat für mich automatisch geheißen, kein Sponsor, der etwas sagt, weil manchmal, wenn jemand was sponsert, sind es nicht unbedingt die besten Redner. Mhm. Dann war für mich ganz wichtig, jeder, der auf die Bühne kommt, der kriegt einen Gegenwert, wo er richtig Lust hat, sein allerbestes Wissen und Erfahrung rauszuhauen, dass wenn man am Abend nach Hause geht, ein Riesengrinsen hat. Und da habe ich halt geschaut, okay, das ist so der größte Kosten, Teil, was muss ich alles weglassen? Und ich sage, keine Garderobe, kein Essen, kein VIP, also nicht alles, was ich so nicht zwar nett ist und mega, wenn ich an den Kongress gehe und ich werde verpflegt, aber ich sage, nee, also die Leute können doch selber ihren Smoothie oder ihr Sandwich oder irgendwas mitbringen. Aha. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich den jetzt 5-mal organisiert habe. War mega cool, also ich habe da selbst so viel gelernt und es waren fantastische Tage. Aktuelle Situation ist, er wird so nicht mehr stattfinden, weil ich finde Querdenken mega spannend, ist für mich aber nicht das Oberste. Ja. Etwas, was ich auch jedem Unternehmer sage, es ist für dich so das oberste Ziel. Mein oberstes Ziel ist, dass Menschen weiterkommen. Okay. Und weiterkommen musst du manchmal einfach nur geradeaus gehen und einfach tun, wie man es macht und nicht alles querdenken.
Ja.
Das heißt, wenn ich wieder einen Kongress mache oder eigentlich bei allem, was ich tue, primär geht es ums Weiterkommen. Und wenn man nicht weiterkommt, dann muss man querdenken. Wenn man nicht mehr weiß, wie weiter oder neue Ansätze ausprobieren oder schaut, guck mal, wir müssen das von einer anderen Perspektive betrachten, dann querdenken ist mega wichtig. Aber wenn es läuft, dann läuft es und dann muss man nicht alles ständig hinterfragen.
Mhm. Wunderbar, okay. Vielleicht ist der nächste dann irgendwie so ein Umsetzertag dann eher. He?
Ja.
Da kommen wir jetzt auch dann dazu. Und zwar, schauen wir uns die Werte an. Du hast da sinnvoll, funktionell, praxisorientiert, nachhaltig und ethisch. Wie lebst du diese Werte? Ja? Das sind ja für dich die Grundlagen des Business Spirits. Ja? Wie setzt du das um?
Also ich schaue, dass zum Beispiel mit allen Business Partners, wo ich zusammenarbeite, dass sie auch diese Werte haben. Weil man fängt ja an irgendwo und dann helfen dir mal Freunde oder dann sagt, verspricht dir irgendjemand so die großartige Marketingkampagne oder irgendetwas und es funktioniert vielleicht nicht. Und ich hatte schon mit Profis zu tun, die dann auf einem nicht vorhandenen Vertrag beharrt haben, der gegen das Schweizer Recht verstoßen hat. Ich dann gemerkt habe, Leute, das ist nicht ethisch, das ist zwar ein Profi, aber du bist nicht ethisch, du bist nicht mit dem Herzen bei der Sache dabei.
Ja.
Und mir ist dann einfach wichtig, dass ich gesagt habe, okay, auch wenn ich jetzt für Leute arbeite, also meine Kunden, dass die immer das Bestmögliche bekommen. Und das führt dann dazu, wenn ich merke, dass jemand zu wenig Geld hat, da habe ich es auch schon gemacht, dass ich halt jemanden eingeladen habe zu einem Seminar, weil ich gemerkt habe, das stimmt, das ist kein, das ist keine Einladung für alle, ich habe kein Geld gewonnen. Überhaupt nicht, aber auch den Menschen aufzuzeigen, dass sie halt nicht zu viel Druck in sich aufbauen, dass sie langfristig denken, weil ich werde zum Beispiel nie ein Durchbruchseminar anbieten, weil ein Durchbruchseminar ist für mich ein Leistungsversprechen. Und ich kann doch niemandem den Durchbruch an einem Wochenende garantieren, weil ich jetzt schon weiß, vielleicht sind 5 Leute, die sind so strukturiert, die haben aufgrund von ihrer Vergangenheit alles beisammen, die haben ihren Durchbruch. Aber vielleicht kommt es bei jemand anderem erst nach 4 Monaten, weil er erstmal die Seminarinhalte umsetzen muss. Und so denke ich halt lieber langfristig, auch in meinen Coachings oder Beratungen, dass man halt wirklich zum Kern der Sache geht, also was ist die Intention des Unternehmers, wie ist sein Modell, wo will er hin, was ist sein Warum, auf diese Ebene zu gehen, weil da kommt die ganze Kraft her. Und wenn ich von der Ebene her arbeite, wo die ganze Kraft herkommt, dann habe ich auch eine sehr gute Basis, um halt mit jemandem zu arbeiten.
Wunderbar. Da können wir gerade so ein Fallbeispiel, ich habe so zwei so Fallbeispiele konstruiert. Zum einen mal so einen selbstständigen Plättli-Leger, Fliesenleger heißt es auf Deutsch, sagen wir zu 25 Mitarbeitern, ja. Also wird etwas frustriert, die anfängliche Begeisterung ist mittlerweile weg und er fragt sich immer, was das Ganze soll. Eigentlich müsste er, wissen wir, einen Rollenwandel vornehmen, vom Selbstständigen eben zum Unternehmer. Das heißt, weniger im Unternehmen arbeiten, sondern mehr am Unternehmer arbeiten. Was braucht jetzt, dass er da wieder Sinn erfährt, also dieses Warum, dass er dorthin kommt? Das erste Beispiel, was meinst du dazu? Damit dann halt wieder, jetzt in Bezug zu mir, wieder eine tolle Geschichte entstehen kann, eine tolle Unternehmensgeschichte, ja. Und dass er wieder tolle Geschichten auch leben kann. Also dann zurück, was meinst du, was müsste er machen?
Ich glaube, so jemand braucht erstmal Pause. Und zwar nicht einfach nur am Strand rumliegen, sondern halt strukturiert, dass er auch mal andocken kann, warum hat er damals überhaupt damit gestartet und was macht ihm wirklich Freude. Mhm. Weil die ganzen Geschichten, warum es zum Beispiel zum Unternehmen geführt hat und was alles für tolle Sachen entstanden sind durch das Unternehmen, die gehen meistens im Alltag im Nebel der Komplexität unter. Also statt, dass er halt Freude hat, etwas umzusetzen, muss er sich um Krankheitsfälle kümmern, um Reklamationen. Er hat vielleicht nie sich darum mit auseinandergesetzt, wie stelle ich überhaupt die richtigen Menschen ein, wie mache ich das überhaupt. Worauf achte ich? Wo will ich langfristig überall? Es wächst irgendwie, man macht irgendwie und irgendwann ist man ausgebrannt. Und dann Pause zu machen, sich mal rauszunehmen, das ist für mich schon sehr hilfreich. Und dann halt auch da langfristig diesen Wandel aufzunehmen, von der Fachkraft zum Unternehmer, weil es ist ein sehr starker Mindset-Wechsel und das darf man nicht unterschätzen. Mhm.
Kommen wir zum zweiten Beispiel. Ich habe da so einen Unternehmer mit Software, die eben so Software-Dienstleistungen anbietet. Es fehlt ihm eben durch die Komplexität, die du beschrieben hast, eben die Klarheit über das Wesen, ja, auch über den Nutzen. Der mag sich eben gerade nicht um diesen Aspekt, was wir Hirnschmalz investieren, ja, gerade kümmern. Ja. Er weiß aber, er sollte es tun, ja, um das dann auch klarer rüberzubringen. Es geht bei ihm um die Umsetzung, um Umsetzungskraft. Was hat er zu tun, damit er sich da ja mit beschäftigt und das dann auch umsetzt? Was er theoretisch weiß, ja.
Also ein Unternehmer, der sich nicht selbst um den Nutzen kümmern will, der hat, glaube ich, das Unternehmertum noch nicht so ganz verstanden, weil das ist ja der große Vorteil. Und auch da ist es wieder, es braucht Pause. Man muss einen Cut machen, sei es nur für einen Tag mindestens, um sich aus der Firma rauszunehmen. Weil das ist ein Schwungrad. Und es gibt verschiedene Formen von, wie ein Mensch, das menschliche Energiesystem arbeitet. Also wenn ich im Alltag einfach nur am Abspulen bin, am Abarbeiten bin, dann ist das ganz anders als dieser schöpferisch-kreative Prozess, wo ich mir überlege, was für Werte lebe ich oder auch, was für einen Nutzen hat überhaupt dieses Produkt? Wo führt das überhaupt hin? Das braucht richtig Zeit, ja, Kunden zu interviewen, sich selbst die Gedanken zu überlegen, welche Geschichten haben dazu geführt, dass wir das so gemacht haben. Und das ist ein ganz anderer Prozess. Das ist wie, ich lerne etwas und ich setze etwas um. Das Lernen, das ist, man nimmt auf und umsetzen, man gibt raus. Und dieser Unterschied, weil wir halt sehr lange in der Schule waren, viele Leute, die lernen gerne, setzen aber nicht so gerne um, weil man auch nicht genau weiß, wie das gehen soll, weil die Umsetzung ist sehr nah an der Unsicherheit. Und die Unsicherheit ist das, was uns instabil macht und kein Mensch mag Unsicherheit. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der Unsicherheit.
Auch die Abenteurer nicht, oder?
Nein, kein einziger. Also all die Abenteurer, die wissen ungefähr, was passiert. Also das ist schon im Bereich von, ja, ich weiß ungefähr, was geschehen kann. Die kennen die Gefühle und das ist alles schon, das ist überhaupt nicht outside the box, auch nicht außerhalb der Komfortzone. Kann man komplett vergessen. Das ist alles Status quo Unterbewusstsein. Man kennt sich aus. Mhm. Ein Unternehmer, der den Nutzen erarbeiten soll und das nicht gerne macht, der weiß meistens nicht, wie das genau geht.
Okay, ja.
Also das ist meine Sicht von außen. Also das ist ein Modul, das ich dann gerne mache mit einem Team auch, je nach Unternehmensgröße, wo wir wirklich schauen, was ist überhaupt der Nutzen von dem, was du da tust. Mhm. Und hier ein Tipp, viele beschreiben, was es ist. Also zum Beispiel, es ist eine Software, ja, mit ISO-Norm so und so und das und das steckt es ab, aber viel wichtiger ist, was es macht. Mhm. Und dieses, was es macht, ist dann das Case, es hilft dir, deine administrativen Kosten um 30% zu reduzieren. Und das ist dann viel interessanter, diesen Nutzer zu kommunizieren, als irgendein Zertifikat, was mir primär so nicht so viel bringt.
Ja, ja.
Und dieser Wechsel von was es ist hin zu was es macht, das zu verstehen, das braucht Training. Auch da sind wir da voll im Mindset-Bereich drin, mhm. dass man nicht wegen einer kleinen Unsicherheit sich da zurückhalten lässt.
Ja. Hast du zufälligerweise noch ein Beispiel von einem Unternehmen, dem du geholfen hast, also Klarheit, Energie und Umsetzungskraft zu kommen?
Ja, es ist mir ein bisschen schwierig mit Namen. Ich nenne zwar keinen Namen, aber ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, rund 40 Mitarbeiter, sensationell gutes Produkt. Die hatten aber ein Mindset-Thema, weil sie geglaubt haben, dass der Markt im Markt niemand sie mag, aufgrund von der Vergangenheit. Mhm. Und was wir dann gemacht haben, wir haben dann in der Firma Gespräche geführt. Wir haben auch mit Lieferanten, also möglichen Kunden gesprochen und gemerkt, es stimmt gar nicht, was die da behaupten, dass sie niemand mag. Das waren dann eigenen Köpfen drin. Und das hat dann dazu geführt, dass wir die Kernbotschaft des Unternehmens herausgearbeitet haben. Mhm. Was ist dem Unternehmen wirklich am allerwichtigsten? Und davon konnten wir einen Marketingplan ableiten, dass das Unternehmen überhaupt, wenn es jetzt auf eine Agentur zugeht, dass das Unternehmen überhaupt auch die richtigen Ausgangsmittel hat, weil viele Unternehmen, die wissen nicht, welche Agentur oder geben viel Geld aus, mhm. weil sie nicht diese Vorarbeit gemacht haben, um zu schauen, ja, welche Geschichten haben wir bei uns,
ja.
welche Intentionen haben wir bei uns, was sind die Kernbotschaften oder Subbotschaften, die wir überhaupt vermitteln wollen. Mhm. Dann gehst du zu einem Unternehmen, gibst da bei Google AdWords oder so furchtbar viel Geld aus und das läuft alles komplett im Sande, weil halt der Werbefranken nicht im richtigen Kontext umgesetzt wird. Mhm. Und das ist ein Unternehmen, das hat diesen Schritt geschafft, durch die Kernbotschaft, durch diese innere Klarheit, eine Umsetzungskraft zu bekommen und auch Freude daran zu haben.
Okay, ja. Gehen wir gerade weiter mal mit der Story noch. Und zwar, ich kenne da einen Unternehmercoach, der hält das Storytelling für eine Schlüsselkompetenz. Es gibt allerdings, erfahre ich dann auch wieder, okay, Storytelling, das ist eher Kategorie Unterhaltung, Märchen oder Mythen, das hat es damit zu tun. Und sie tun sich dann schwer, das eben strategisch einzusetzen. Also manche bräuchten zum Beispiel Mut, überhaupt Stories zu erzählen, Business-Stories zu erzählen. Sei es jetzt, konkretes Beispiel vor einer Kamera. Also dort eine kurze Story erzählen, warum man überhaupt bei ihnen kaufen soll, eben wie du das vorher da erarbeitet hast. Was braucht es der zum Beispiel, dieser Unternehmer, um Mut zu entwickeln?
Ja, Mut braucht es immer dann, wenn ich eine Unsicherheit habe.
Ja.
Und hier ist die Frage, wie hoch lege ich gerade die Latte? Also ich mache selber auch gern Videos. Ich sage jedem, der anfängt mit Videos, mach 10 Videos, nimm dich auf mit deinem Handy und schaust und das wird so grottenschlecht sein. Mhm. Du wirst aber davon gleich wieder lernen und dann machst du es nochmal und lass einen guten Tag Pause dazwischen. Einfach, dass man überhaupt lernt, mit einer Kamera zu sprechen, weil das was ganz anderes ist. Mhm. Also ich finde, also Stories ist das, was wirklich verkauft. Also wenn wir schauen, warum wir teilweise etwas kaufen, dann aufgrund einer Empfehlung und da steckt meistens eine Geschichte dahinter. Mhm. Und was ich auch jedem empfehle, ist mal alle Geschichten aufzuschreiben, die man erlebt hat und dann zu schauen, okay, wo sind aber die Business-Relevanten, dass ich überhaupt das nachvollziehen kann. Mhm. Also wenn, ich beobachte das immer, wenn ich jemanden so schaue, nach Website-Analyse. Ja, wir gucken auf die Website drauf, ich schaue, was da steht und ich merke, ich verstehe nichts, es klingt völlig langweilig. Dann frage ich den Unternehmer, hey, ja, wie ist es denn dazu gekommen? Und dann sagt er, weißt du, ich hatte dieses Problem und dann hat mich das genervt und ich habe beim Konkurrenten geschaut, der hatte das nicht und der hatte das nicht. Habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt so und dann habe ich das dazugefügt, ich habe das weggelassen und dann sind wir auf die geniale Idee gekommen, dass wir diesen Leiter hier einsetzen und das hat dazu geführt, dass wir dann dieses Produkt haben und das ist das beste Produkt auf dem Markt. Schau mal, es ist sogar noch günstiger als der und langfristig, langlebiger. Und dann sagt doch jeder, fuck, ich kann es nachvollziehen.
Ja.
Weil diese Nachvollziehbarkeit in einer Geschichte führt dazu, dass ich überhaupt einen Sinn verstehe, der das Produkt hat und was der Unternehmer da gedacht hat und nicht so, ja, ist ein super Produkt, ne? Kaum. Also das funktioniert nicht.
Schauen wir uns einen weiteren Aspekt an. Du liebst Fotografieren, weil es dort auch um Perspektivenwechsel geht. Und auch beim Storytelling geht es auch um Perspektivenwechsel. Und zwar, dass man Storys auch erzählen, in denen der Kunde der Held ist. Also es gibt ein paar Storys, da müssen wir selber erzählen, wie eben gerade die Herkunftsgeschichte, die du erzählt hast, ja, da sind wir der Held. Aber der Großteil sollte eben diese Perspektive, dass wir den Kunden zum Helden machen und die als Unternehmen der Mentor sind. Jetzt durch deine Erfahrung mit dem Fotografieren und Perspektivenwechsel, was sind so Hindernisse, die da auftreten können?
Sich in einen Kunden hineinversetzen zu können, bedeutet, dass ich vergesse, was ich alles weiß.
Alles vergessen, was ich alles weiß. Okay, das ist aber so happiger.
Es gibt also diese Deformation professionell, ja. Zum Beispiel HiFi-Bereich. Gehe ich in den HiFi-Bereich, kann ich mir eine Stereoanlage so zwischen 2.000 und 200.000 Franken kaufen. Und wenn man da lang im HiFi-Bereich ist, dann kann es vielleicht sein, dass der Händler sagt, hey, ich habe hier ein klasse Produkt, schau mal, das hat einen Clear-Faktor von so und so und das hat diese Boxenverstärkung und so und der andere, der guckt das, keine Ahnung, was er meint. Und wenn ich aber dann mich in den Kunden versetzen, sage, okay, das ist ein Kunde, der kommt vielleicht, der kennt Mediamarkt, der kennt Migro und jetzt hat er bei einem Freund irgendwo was gehört, ja, wie mache ich dem verständlich, was da für einen Wert dahinter steckt? Also ich muss doch den Wert sichtbar machen. Und das zu verstehen heißt, zu verstehen, wo der Kunde überhaupt herkommt. Und der Kunde, der hat sich nicht schon 10 oder 15 Jahre mit einem Thema auseinandergesetzt, der hat sich vielleicht noch nie damit auseinandergesetzt. Und dann muss ich die Fähigkeit haben, mich selbst, die eigene Kommunikation so sehr zu vereinfachen, dass es mir vielleicht schon fast wehtut, ob den Kunden plausibel ist.
Ja. Mhm.
Das ist ein Prozess, den habe ich auch ein paar Mal machen müssen. Gerade zum Beispiel Thema wie Meditation und Co., wo ich dann offensichtlich, aber nee, der andere versteht es gar nicht, weil er kommt aus einem anderen Kontext. Mhm. Und ich glaube, hier ist wichtig, mal zu schauen, was für einen Kontext habe ich. Und ich finde es immer so spannend, wenn ich ein Smartphone nehme, das hat ja jeder eine Kamera heute dabei, und dann halte mal die Kamera so und geh durch das Leben so, wie du schaust, und dann mach den Selfie-Mode an und dann siehst, okay, der Kunde sieht was ganz anderes als du. Du schaust dein Unternehmen von außen an und drehst dich und sagst, der Kunde sieht was anderes, der sieht das zum ersten Mal. Wenn ich das zum ersten Mal sehe, ja, was sehe ich da überhaupt? Also ich war schon auf Homepages drauf, da hieß es, kauf jetzt die Schokolade und da war kein Shop dahinter, da war kein Kaufbutton. Das sind Sachen, die sind, wenn ich dich auch so anschaue, völlig von außen so, wie kann man nur Schokolade verkaufen wollen und kann sie dann nicht kaufen als Kunde? Mhm. oder dann so, was auch ein Unternehmen einmal, die sind im Weiterbildungsbereich und die haben pro Jahr für 100.000 Franken haben sie Kataloge gedruckt. Jetzt hatten die ein, und diese Kataloge werden versendet an Bestandeskunden und die werden aufgelegt an den Standorten. Mhm. Jetzt haben sie eine neue Ausbildung entwickelt, die 50.000 Franken kostet über 3 Jahre hinweg. Das Ziel vom Unternehmen war jetzt, dass man neue Kunden gewinnt. Und ich habe dann gesagt, ja, aber wenn jetzt so viel Geld in Kataloge reinsteckt, macht doch vielleicht 30.000 Franken Kataloge und den Rest, den steckt ihr in Online Marketing mit guten Geschichten hinter dran, dass man auch neue Kunden gewinnt, die euch noch nicht kennen. Mhm. Weil der, und das ist ein Schritt, den sie gar nicht verstanden haben, weil die waren so, schon immer haben, seit 30 Jahren machen wir diese Kataloge, das hat schon immer funktioniert, das ist die Sicht des Unternehmers. Mhm. Wenn man sich aber sagt, nee, also wir sollten das kaufen, ja, jemand, der uns doch nicht kennt,
ja,
der ist in einem anderen Kontext, er kann nicht so viele Kataloge drucken, wie ich will, ich komme nicht an den Menschen ran. Und wenn ich das weiß, dass da jemand ist, der das Produkt wirklich brauchen kann, weil es war ein sehr, sehr gutes Produkt, dann weiß ich, das in einem anderen Kontext. Ergo muss ich als Unternehmer mich in seinen Kontext bewegen und da die entsprechenden Marketingmaßnahmen machen, die Geschichten erzählen, dass er merkt, oh, das könnte etwas für mich sein. Dass er eigentlich von seiner Welt in meine Welt kommt.
Ein ganz spannender Aspekt, allein das mit dem Handy mal sich selber aufnehmen, also Selfie machen und durch die Gegend mal so gehen und sich dann den anschauen. Also da komme ich ganz, ja, das ist so ein Blickwinkelwechsel, eine ganz spannende Sache. Liebe Karin, wir kommen so ziemlich zum Schluss. Ich bitte dich nur so ein Schlusswort zu sagen. Es war ganz spannend mit dir. Auch wir haben Tipps gekriegt, warum was man beim Meditieren falsch machen kann, warum der Mindset eben so wichtig ist. Und dann auch haben wir die Beziehung zum Storytelling hergezogen. Jetzt zum Schluss noch, lieber Karim, was möchtest du noch mitgeben? Was liegt dir noch am Herzen?
Eine Kernbotschaft, dass man sich ein Business aufbaut oder das Business weiterentwickelt so, dass es zur Kernidentität passt, zur eigenen DNA, zu dem, was man wirklich ist. Das, was du bist im Kern, das ist deine Kernidentität, das sind deine Werte, das sind deine Vorstellungen. Und nimm dir bitte Zeit, lieber Zuhörer, um immer wieder zu überprüfen, was willst du eigentlich? Wie willst du leben? Was willst du fühlen? Wo willst du hin mit deinem Geschäft? Was willst du für Beziehungen haben zu deinen Kunden, zu deinen Mitarbeitern, zu deinen Lieferanten? Dass du jeden Tag Energie bekommst und nicht einfach nur auslaugst und irgendwo im Hamsterrad drehst. Deswegen bau dir das ganze Leben am besten so auf, dass es deinem inneren Kern entspricht. Und dann hast du auch automatisch mehr Dynamik, mehr Klarheit, mehr Umsetzungskraft, die von einer Gelassenheit begleitet wird, die das Leben und Business zu einem wundervollen Erlebnis werden lässt.
Ja, wunderbares Schlusswort, Karin. Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer, ich bitte Sie, das in dem Podcast weiterempfehlen. Wir haben heute wieder ganz spannende Erkenntnisse mitbekommen. Abonnieren Sie auch meine Newsletter, storypower.ch/newsletter. Und dieses Interview, da gibt es einen Blogartikel dazu, finden Sie unter www.storypower.ch/albash. ALBASH. Und schalten Sie wieder ein. Ich freue mich auf eine weitere Episode. Ihr Ludwig Link. Denken Sie daran, wo ein Wille ist, ist auch immer eine gute Story. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.
Danke dir. Ciao, Ludwig.
Ciao, Karin.